Wenn ich das Wort Pisa erwähne, dann werden Romanisten vielleicht sofort an die gleichnamige italienische Stadt denken. Viele Lehrer und Schüler, die wir ja alle einmal waren, aber wohl eher an die Pisa-Studie. Eine internationale Bildungsvergleichsstudie zwischen Dutzenden von Ländern, und bisher war Deutschland nicht so gut dabei. Und auch die gestern veröffentlichten Zwischenergebnisse der neuesten Erhebung lassen nicht allzu Gutes schließen, was die neueste Ausgabe betrifft. Denn durchschnittlich jeder fünfte Schüler konnte schon einfachste Aufgaben nicht lösen. Und ich habe deswegen heute Nachmittag mit Josef Kraus gesprochen. Er ist der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbandes.
Intensiv poliert.
Das Thema der Woche.
Herr Kraus, wie bewerten Sie die Ergebnisse der aktuellen PISA-Studie? Sind die Ergebnisse für Sie überraschend oder doch eher mit Ansage gekommen?
Wir haben nun seit fast 15 Jahren ständig PISA-Testungen. Große Überraschungen gibt es da nicht mehr. Im Übrigen nicht mal die erste PISA-Studie war eine große Überraschung, wenn man sich vergegenwärtigt, dass man immer schon wusste, dass es zum Beispiel innerhalb Deutschlands ein erhebliches Leistungsgefälle gibt. Was jetzt die aktuelle Sonderauswertung betrifft, so ist die ja auch nicht so taufrisch. Es geht um Daten, die im Jahr 2012 erhoben wurden. Und das ist jetzt eine Frage der Interpretation. Natürlich, wir haben in allen Ländern der Welt, haben wir natürlich mit bildungsfernen Kindern, Kindern aus bildungsfernen Familien haben wir Probleme. Da liegt Deutschland einen Tick besser sogar als die OECD. Sehen wir mal das Positive, der Anteil der Schüler, die nur Kompetenzstufe 1-2 erreicht, hat sich ein bisschen reduziert. Das ist zunächst mal was Positives.
Jetzt hat es ja einen großen Aufschrei im Zuge der PISA-Studie gegeben, dass zum Beispiel jeder fünfte Schüler schon einfachste Aufgaben nicht lösen kann. Wo kann man da ansetzen? Was denken Sie, wem ist da der, wenn es einen gibt, den schwarzen Peter bei den Ergebnissen zuzuschieben?
Ja gut, ein schwarzes Peterspiel will ich da nicht machen, aber ich glaube, es wären zwei Dinge notwendig. Das ist zwar leichter gesagt als getan. Zum einen die schwachen Schüler, die mit schwachen Leistungen kommen ja aus bildungsfernen Elternhäusern. Das sind zum Teil Schüler deutscher Herkunft, zum Teil aber natürlich auch Schüler mit Migrationshintergrund. Und da habe ich schon den Eindruck, und das deckt sich auch mit meinen eigenen Erfahrungen, dass wir in der Größenordnung von 10-20%, je nach Region, halt Familien haben, denen der Bildungserfolg, die Bildungskarriere ihrer Kinder ziemlich egal ist. Und das ärgert mich, wenn Eltern nicht Wert darauf legen, dass ihre Kinder die Schule ernst nehmen, dann kann man das auch der Schule alleine nicht zuschreiben. Und es ist auch falsch, immer zu sagen, Bildung hängt vom Geldbeutel der Eltern ab. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Bildung in Deutschland bis zum Abitur hin kostet nichts, ja, nur den Preis der Anstrengung. Also da bin ich nicht ganz zufrieden. Da ist es uns auch, sagen wir es jetzt mal konstruktiv, nicht gelungen, diese Elternschaft dran zu führen und für das Motto zu gewinnen, wir kriegen keine Bildungs- und Schuloffensive hin ohne elterliche Erziehungsoffensive. Eltern können Wert darauf legen, dass die Kinder regelmäßig zur Schule gehen, dass sie die Schule nicht schwänzen, dass sie die Hausaufgaben machen, dass sie sich auf Prüfungen vorbereiten. Da kann man den schwarzen Peter nicht mehr bei der Schule sehen.
Gibt es denn auch konkrete Maßnahmen, die Eltern ergreifen können, oder ist es einfach nur, dass Eltern mehr Vertrauen in das deutsche Schulsystem haben sollten?
Ja, nun durch das viele Gerede, dass das deutsche Schulwesen sozial selektiv sei, haben wir natürlich auch erreicht, dass manche Familien sagen, okay, ich bin ja nicht verantwortlich. Das ist ja letztendlich das System. Ich will nicht so weit gehen, wie das der frühere Bezirksbürgermeister von Neukölln gemacht hat, Puschkowski, der gesagt hat, wenn Eltern die Schule ihrer Kinder nicht ernst nehmen, wenn sie die Kinder die Schule schwänzen lassen, dann muss man mal drüber nachdenken, ob das nicht auch Auswirkungen auf das Kindergeld hat. Aber gut, ich will es mir nicht zu einfach machen und hier nur die Eltern verantwortlich machen, aber es ist schon ein Teil letztendlich der Lösung. Der andere Teil der Lösung, der hat mit Schule zu tun. Wir haben in Deutschland natürlich ganz anders als zum Beispiel in Finnland oder in Japan eine sehr, sehr heterogene Schülerschaft. Und da fehlt es uns ein bisschen an den Strukturen in den Schulen, auf diese Heterogenität von Schülerschaft einzugehen. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass unsere Schulen 110% Lehrerstunden hätten. Dann könnte mit dem Plus von 10% viel Förderprogramm gemacht werden für schwächere Schüler, für Migrantenkinder, die in der deutschen Sprache zu schwach sind, für schwache Mathematiker, für Kinder, die schwach sind in den Fremdsprachen.
Sie haben gerade schon erste Maßnahmen, die man eventuell ergreifen könnte, angesprochen zur Verbesserung der Schüler. Gibt es da noch mehr, außer dass man tatsächlich mehr Stunden anbietet? Also muss man da vielleicht auch an der Qualität des Unterrichts ansetzen, die Lehrer vielleicht besser ausbilden? Oder was gibt es da für Möglichkeiten?
Also wir sollten nicht den Fehler machen, dass wir die Lehrerbildung überschätzen und dass wir die Bedeutung der Lehrer überschätzen. Natürlich ist es richtig, dass es auch auf den Lehrer ankommt. Aber ich würde mal das so quantifizieren, es kommt zu einem Drittel oder zu 40% auf den Lehrer an. Die anderen 60% oder zwei Drittel kommt es an auf die Schulstruktur, auf die Lehrpläne, auf das Anspruchsniveau, auf die Anstrengungsbereitschaft der Schülerschaft. Und wir haben uns leider in Deutschland in der Schulpolitik daran gewöhnt, Bildungspolitik an Quoten und nicht an Qualität zu orientieren, mit der Folge, dass wir zwar schöne Quotensteigerungen, höhere Studierendenquoten, höhere Abiturientenquoten haben, aber letztendlich die Qualität damit nicht zurückgehalten hat.
Zum Schluss hätte ich noch eine Frage sozusagen über den Tellerrand, denn die Schüler von heute sind in den meisten Fällen auch die Studierenden von morgen. Sehen Sie vielleicht durch die Ergebnisse, die jetzt herausgekommen sind, auch die Lernstandards an Universitäten in Gefahr?
Weniger durch das Ergebnis jetzt bei den Schwächsten, bei Kompetenzstufe 1, 2, sondern ich sehe ein bisschen die Gefahr, dass aus dem Ziel, das früher galt, dass beispielsweise das Gymnasium eine Studierbefähigung vermitteln soll, mittlerweile eine bloße Studierberechtigung geworden ist. Wir haben zum Beispiel durch die Verkürzung des Gymnasiums, durch Niveauabsenkungen, durch eine inszenierte Inflation an besten Abiturnoten, ja, haben wir ein Abitur, das nicht mehr das ist, was ich mir als Attest für Studierfähigkeit vorstelle. Und noch ein weiterer Aspekt, das was am hinteren Ende, am unteren Ende des Leistungsspektrums gilt, dass wir zu wenig Förderkurse für die Schwachen haben, das gilt auch für das andere Spektrum. Da nehme ich PISA durchaus sehr ernst. Es wurde immer mal wieder gesagt, dass wir in der Leistungsspitze nicht sehr stark sind. Und das ist ja letztendlich auch das, was dann in die Hochschulen durchschlägt. Also bisschen mehr Anspruch, ein bisschen mehr Förderung, auch im Bereich der Spitzenleistung und aufpassen, dass uns das Abitur nicht noch weiter entwertet wird.
Ich nehme auf jeden Fall viele interessante Punkte aus dem Gespräch mit. Vielen Dank für das Interview, Herr Kraus.
Danke auch.
Also mehr Unterrichtsstunden und mehr Vertrauen der Eltern, das sind laut dem Vorsitzenden des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus, zwei Wege, wie man das Bildungsniveau in Deutschland wieder anheben kann. Ich habe vor der Sendung mit ihm anlässlich der neuesten PISA-Ergebnisse gesprochen.